Folge 176, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Mir gegenüber virtuell im chinesischen Shanghai sitzt wie immer der liebe Daniel Wolli-Massur. Grüß dich.
Hi Yannick, ich grüße dich zurück.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du bist gerade erst in Shanghai angekommen und ich dachte, ich versuch's mal nicht in der Landessprache dich zu begrüßen wie beim letzten Mal. Ist auch niemand drauf eingegangen. Wird, glaube ich, kein neuer Hit bei uns.
Ja, also ich hätte es mir gern nochmal angehört, aber ich glaube, so ist auch okay.
Du hast deine 4,5-wöchige Turnierreise beendet und hängst noch wenige Tage in Shanghai dran, um dir die Stadt ein bisschen anzuschauen, wenn man schon am anderen Ende der Welt ist. Eine gute Entscheidung. Ich müsste das auch viel öfter machen, wenn ich irgendwie beruflich bin, mir diese 2 Tage noch zu gönnen. Da kann ich auf jeden Fall von dir lernen. Trotzdem wollen wir heute Gas geben im Podcast in unserer neuen Folge. Reden ein bisschen über deine Reise, über die letzten Spiele, über 1-2 Sachen auf der Challenger Tour, eine rätselaufgebende Pressekonferenz von Emma Raducanu. Und dann wollen wir im Hauptteil ein bisschen sprechen, positiv über das deutsche Damentennis, nachdem wir das letzte Mal kritisieren mussten, hat unsere Noma Noa Akukoe das Turnier in Wiesbaden gewonnen. Das ist ein 100er ITF-Turnier, also es gibt 100 Weltranglistenpunkte für sie. Und ich war natürlich vor Ort 2-mal, habe von ihr ein Spiel gesehen und habe von Jule Niemeyer unter anderem ein Spiel gesehen, kann da ein paar Eindrücke schildern. Und natürlich werden wir auch über Alexander Zverev und ja, die 9. Niederlage in Folge gegen Jannik Sinner reden und was das alles für die French Open und die Zukunft bedeutet. Und das Thema, was gerade in Rom bestimmend ist, Wolli, und das hast du wahrscheinlich als Profispieler auch sehr verfolgt, da kannst du vielleicht gerade mal schon mal einen Satz vorab zu sagen, ist das Thema Topspieler gegen French Open. Da geht es um Preisgeld. Und zwar haben die French Open zwar um 9,5% das Preisgeld erhöht, es passt aber nicht zu dem insgesamten Revenue-Anstieg, also zu dem insgesamten Anstieg der Einnahmen der French Open, die viel höher sind. Und die Profispieler wünschen sich, wir haben das hier schon oft thematisiert, einen viel höheren Anteil an den Gewinnen im Vergleich zu NBA, zu NFL und anderen Profivereinigungen. Hinken sie dann nämlich hinterher. Und jetzt scheint es zum ersten Mal so, als hätten sich die Spieler wirklich richtig vereinigt und sprechen mit einer Stimme. Und vor allem die Damen um Sabalenka haben sogar von einem Boykott in der Zukunft von Grand-Slam-Turnieren gedroht. Klingt erstmal sehr drastisch, oder?
Ja, ich habe schon angefangen zu schmunzeln hinten raus bei deiner Aussage, weil ich mir ja das jetzt nicht unbedingt vorstellen kann. Ich möchte jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, aber es ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema, wo viele Faktoren mit reinspielen. Aber jetzt davon zu sprechen, dass die Spielerinnen jetzt in dem Fall das erste Mal wirklich vereint sind, nach ein paar Pressekonferenzen, da wäre ich auf jeden Fall erstmal vorsichtig. Und Boykott ist natürlich ein großes Wort.
Sehr, sehr. Und ihr kennt ja auch meine Meinung dazu, dass ich immer sage, das Profitennis ist viel zu uneins, um das so durchzuziehen. Aber dieses Mal gibt es zumindest ein paar Anhaltspunkte dafür, von einer etwas strengeren Herangehensweise auszugehen. Aber dazu später mehr. Wir möchten es uns nicht nehmen lassen, uns für 57 Patreons und deren Unterstützung momentan zu bedanken. Herzlichen Dank. Allein im letzten Monat sind wieder einige dazugekommen. Möchte mal wieder ein paar nennen. Den Achim, den Thorsten und vor allem auch den Björn zum Beispiel, der für 10 Euro im Monat supportet. Vielen, vielen Dank für euch. Ihr kennt das. Ab dem 2-Euro-Paket könnt ihr uns unterstützen und eigene Fragen einsenden. Ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr einen extra Teil, einen kurzen extra Teil nur für euch online. Heute auch wieder könnt ihr nach der Folge direkt auf www.patreon.com/advantagepodcast gehen. Und natürlich haben uns auch wieder einige Fragen erreicht, die wir beantworten werden. Wally, bist du gut in Shanghai angekommen? Du bist ja jetzt asiatischer Reiseexperte, nehme ich an.
Ja, genau. Ich habe deine Frage leider nicht verstanden. Die Internetverbindung war gerade ein bisschen weg.
Ja, ist nicht schlimm. Wir nehmen auch, ihr habt es sicherlich mitbekommen, die letzte Folge ist auch ohne YouTube erschienen. Und heute nehmen wir auch wieder ohne Bild auf. Wally hat trotz guten Hotel-Upgrades zu kämpfen mit dem chinesischen Internet. Ich wollte wissen, ob du gut angekommen bist in Shanghai. Du bist ja mittlerweile asiatischer Reiseexperte.
Ja, also ich meine, traveln, reisen kann man hier in dem Land auf jeden Fall fantastisch. Ich glaube, du kannst auch größere Strecken ganz gut und günstig sogar mit einem Taxi zurücklegen. Also ich glaube, ich habe für eine 2-Stunden-Fahrt jetzt 30 Euro bezahlt, was sehr, sehr fair ist. Und auch die großen Städte sind mit Zügen super gut angebunden. Und da manche Entfernungen hier in dem Land dann doch ein bisschen weiter sind, dafür gibt's dann sogar gute Flugverbindungen. Deswegen, da kann man denen nicht viel vormachen, was das angeht.
Mhm. Erster Eindruck von Shanghai?
Ich bin hier in einem super schönen Viertel. Das ist das ehemalige französische Viertel. Und hier sind total viele Cafés und Restaurants, so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Sehr, sehr grün. Und es ist kein Businessviertel, sondern halt eins, wo man rausgeht und direkt so im etwas ruhigeren Shanghai-Leben drin ist. Habe ich mich natürlich vorher informiert und es ist sensationell kombiniert mit einem guten Wetter. Ja, ich bin gespannt, was die nächsten Tage noch so auf mich zukommt.
Ich werde einfach auch provisorisch mal sagen, falls es etwas Tonqualitätsprobleme heute geben sollte, bitte ich das natürlich im Namen von uns zu entschuldigen. In diesem Fall siegt erstmal sozusagen die generelle Aufnahme, die Qualität heute, falls es da jetzt in den nächsten Minuten noch ein paar Mal Probleme geben sollte. Wie bewertest du jetzt am Ende deiner Turnierreise die Wochen? Ich finde, du hast vor allem in den Hauptfällen, in denen du gestanden hast, gute Erstrunden-Matches gespielt, hast jetzt aber mit einer Zweitrunden-Quali-Niederlage beim Challenger in Wuxi sozusagen die Reise beendet. Wie ist so dein Bauch- und dein Kopfgefühl?
Ja, also ergebnistechnisch habe ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft. Da wäre auf jeden Fall noch Potenzial nach oben gewesen. Aber insgesamt war es eine richtig, richtig gute Zeit. Ich glaube, aus 2 Turnieren habe ich auch das Maximale rausgeholt. Einmal gegen den späteren Sieger verloren, einmal gegen einen Spieler, der, ich glaube, vor einem Jahr noch an den ersten 50 dran stand. Also nicht die allerbeste Auslosung gehabt und jede Woche Matches gewonnen. Und wenn man jetzt die ganze Situation einfach beurteilt, dass ich aus der Hallensaison gekommen bin, in der ersten Woche ein bisschen Anpassungsprobleme hatte an die Freiluftsaison quasi und ja, jetzt hinten raus ein etwas unglückliches Match verloren habe, wäre, glaube ich, wie gesagt, punktetechnisch schon ein bisschen mehr drin gewesen, aber insgesamt die Zeit und die Reise waren sensationell gut.
Mhm. Ich weiß, dass du sehr lieb bist und das niemals von dir aus ansprechen würde, aber da ich mich ein bisschen deinem Team zugehörig fühle und auch viele unserer Hörerinnen auch vor allem über Instagram, über Advantage-Podcast ihren Unmut geäußert haben, gehen wir doch mal darauf ein, weil ich finde, ich glaube, du hast ja eben auch gerade angedeutet, beim Challenger in, hilf mir bitte bei der Aussprache, Jiu Chiang.
Ja, das kann man so sagen, wie, ja.
Ja, okay. Hast du dich ja aus der Quali erfolgreich ins Hauptfeld gespielt, 75er Challenger Turnier, und hast gegen den Chinesen Bu gespielt, der schon auf 65 stand, 24 Jahre alt, bisschen zurückgefallen ist, aber auch nicht weit, also ein bisschen jenseits der 100. Und hast zweimal im Tiebreak verloren, 6-7, 6-7. Dieses Spiel habe ich komplett gesehen und ich konnte auch meinen eigenen Augen nicht trauen. Also erstmal hast du sehr, sehr gut gespielt und kannst dir wenig vorwerfen in dem Tiebreak. Die Frage ist nur, wie drücke ich das jetzt am besten pragmatisch aus? Es gab zwei Calls im Tiebreak, die ja sehr fragwürdig waren. Über einen kann man vielleicht noch diskutieren, im zweiten Tiebreak kann man nicht diskutieren. Wir haben auch die Videos ja gepostet auf unserem Insta-Account. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen?
eigentlich habe ich das Thema schon lange abgeschlossen, aber natürlich kann ich da nochmal kurz drauf eingehen, weil grundsätzlich passiert das ja in jedem Match. Es sind so viele unglaublich enge Ballabdrücke und so viele enge Situationen. Ich meine, selbst auf Sand, wenn man sich dann mit der Lupe einen Ballabdruck anschaut, da kann man tatsächlich manchmal nicht entscheiden, ob der jetzt noch dran war oder nicht. Deswegen gibt's, finde ich, bei jedem Match, was man spielt, ein paar enge Situationen, wo man sich nicht zu 100% sicher sein kann. Die beiden von dir angesprochenen Calls waren halt unglücklicherweise eigentlich ein Return-Winner bei 5-5 im ersten Satz Tiebreak und dann auch ein Ball, wo ich danach nur noch abvolieren muss bei 4-4 im zweiten Satz Tiebreak. Und speziell der zweite war in der Deutlichkeit drin, wie ich es selten gesehen habe, vor allen Dingen in so einer entscheidenden Situation. Und ich kann gar nicht sagen, dass die Calls die ganze Zeit so vogelwild und schlecht waren. Sie waren sicher hier und da ein bisschen komisch, aber es war nicht so, dass Bälle, die jetzt im Feld waren oder so, ausgegeben wurden, das nicht. Und war natürlich in dem Moment sehr, sehr unglücklich und ich habe mich nach dem Match ganz komisch gefühlt. Es war gar nicht so viel Enttäuschung, sondern es war so ein bisschen Wut, weil ich konnte faktisch nicht viel dafür, sondern habe einfach das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen unfair war. Und das hatte ich eigentlich noch nie. Es war wirklich zu...
Ehrlich, noch nie?
Ja, so kann ich mich da nicht dran erinnern, dass ich wirklich versucht habe, mir vorzustellen, okay, wie ist jetzt, wenn ich ein Fußballer wäre und ich verliere das Spiel durch eine Aktion, die ich nicht beeinflussen kann, also eine Fehlentscheidung, und muss dann was dazu sagen. Und da habe ich mich total in dem wiedergefunden, was man halt nach den Fußballspielen so in den Interviews hört, dass man was zum Schiedsrichter sagen muss, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte und man sich da einfach so ein bisschen hilflos fühlt, weil viel, viel lieber oder anders ist es halt, wenn du nach dem Match rausgehst und dich mehr mit dir beschäftigen kannst, was du falsch gemacht hast, aber wenn wirklich in ganz spielentscheidenden Situationen der Schiedsrichter einfach gegen dich entscheidet und du da überhaupt nichts machen kannst, ja, das fühlt sich nicht gut an. Zum Glück passiert es so krass im Tennis sehr selten, aber ich glaube, im Fußball gibt es jedes Wochenende solche Situationen, die Spiele entscheiden. Deswegen kann ich diesen Frust total nachvollziehen, weil man sich halt einfach ja ziemlich hilflos fühlt.
Es gibt dieses eine bekannte Video Ende der 90er. Es gab mal ein Jahr, wo der SSV Ulm Bundesliga Fußball gespielt hat. Und da gab es so einen Spieler, der nach dem Spiel, wo er sich verpfiffen gefühlt hat, so dieses, das ist Skandal, in die Kamera ruft. Das war noch so zu Randzeiten, das wird oft so in Reels benutzt oder so. Mit deinem sonnigen Gemüt hast dich natürlich zurückgehalten, aber ich möchte trotzdem nochmal erwähnen, das mache ich jetzt für dich, das Spiel ist 7-6, 7-6 ausgegangen, beide Tiebreaks waren 7-5 für Bu, und es waren entscheidende Situationen, vor allem im zweiten Satz war es eine brutale Gesamtsituation, weil er einen guten Angriffsball von dir gerade noch so bekommt, du ans Netz aufrückst und er eine Netzberührung dabei hat und du noch sensationell reagierst mit einem, ich weiß gar nicht mehr, ob Rückhand oder Vorhand improvisierten Volley, und der Ball ja fast vor der Linie aufdotzt. Du hast aber auch richtig gesagt, aufsetzt. Dotzen wollten wir hier nicht mehr sagen, richtig?
Ja doch, ist okay. Ich habe mich dran gewöhnt. Also.
Hessisch. Ja. Genau. Und du hast vollkommen recht, das Spiel war ansonsten jetzt nicht vollkommen verpfiffen. Es gab sogar mal Mitte des zweiten Satzes auch eine enge Situation, die der, ich nehme mal an, chinesische Schiedsrichter, richtig?
Ja, das weiß ich gar nicht. Also die Linienrichter.
Weißt du gar nicht,
ja. Die Linienrichter definitiv, aber Stuhlschiedsrichter sind eigentlich sehr international.
Ja, okay. Hat auf jeden Fall, ist egal. Jedenfalls auch mal eine enge Situation für dich, aber in den beiden wichtigsten Situationen war es deutlich gegen dich und dein Gemütszustand war zwischenzeitlich auch ja erbost. Vor allem bei Aufschlägen hattest du das Gefühl, dass da doch der ein oder andere falsch bewertet wird. Aber du bist jemand, der die Dinge schnell abhakt. Ich wollte es nur trotzdem einmal hier erwähnt haben, weil es zur Gesamtbewertung dazu gehört. Und Bo war an 7 gesetzt und du hättest dann seine Setzung übernommen. Und so wie du da gespielt hast, hätte ich dir da einiges zugetraut. In Wuxi habe ich das Spiel zum Beispiel nicht gesehen, das Quali-Spiel. Genau, das dazu. Und wenn man den einen oder anderen Ausraster auf der Challenger-Tour sieht, bist du dagegen ja wirklich immer sehr, sehr zahm, ne? Du weißt, worauf ich anspiele.
Ja, also ich wollte es gerade noch mal zur Einordnung sagen. Also auch in dem Match gegen Wu habe ich jetzt keinen John McEnroe da gemacht, sondern einfach nur bei den
Nee.
krassen Entscheidungen. Da musste ich halt kurz echt mal durchatmen und speziell Aufschläge. Da ist man ja eigentlich auch relativ fair zu den Schiedsrichtern, weil die ja tatsächlich unglaublich schwierig zu sehen sind bei den Geschwindigkeiten.
Ich denke auch, dass also einige Spieler anders reagiert hätten oder sogar einen Aufstand gemacht hätten bei der Aktion in dem Spielstand. Ich finde auch, dass dein Gegner dann, also mir haben auch einige geschrieben, ja, es war nicht gerade sehr Fair Play von Bu.
Ja, aber das ist immer so das Thema, wenn man, auch wenn man sich gut kennt, gegeneinander spielt und dann kommt der erste Aufschlag, der mitten im Feld ist, Ass. Der Schiedsrichter gibt ihn aus. Da erwarte ich dann eigentlich auch nicht, dass der Gegner mir den gut gibt, weil den Ball möchte er dann vielleicht an einer anderen Stelle wieder haben, bei 5-5 im Tiebreak zum Beispiel. Und ich finde, das bringt immer Unruhe rein, wenn Spieler anfangen, die Schiedsrichterentscheidung selber zu overrulen. Das kann man mal machen, wenn es ein, ja, wenn es vielleicht auch eine längere Diskussion gab oder mal ein Hindrance-Call war oder meistens, wo man so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen kann. Aber bei ganz normalen Schlägen, Ballabdrücken oder halt eben auch Nicht-Ballabdrücken, die man hat, würde ich eigentlich immer das Spiel weiterlaufen lassen, weil es immer so ein bisschen Autorität auch vom Schiedsrichter wegnimmt. Und wie gesagt, wenn man einen gibt, dann möchte man den vielleicht dann auch irgendwann wieder haben. Und das funktioniert dann meist nicht so gut.
Jeder geht ja auch irgendwie mit anders mit mentalen Stress und der Belastung um. Gestern zum Beispiel, momentan ist gerade 10 Sekunden off-topic, Tischtennis-Weltmeisterschaft, Team WM in London. Es wird nur bei Dine übertragen gegen 15 € pro Monat. Also die Tischtennis-Freaks werden sich das gegönnt haben. Ansonsten kriegt das eigentlich niemand richtig mit. Und Deutschland hat gestern in der Runde letzten 32 bei den Männern gegen Slowenien gewonnen. Und Wolli, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal so Insta-Videos gesehen hast. Im Tischtennis gibt es jetzt auch den Videobeweis. Und es wird gerade mit technischen Systemen und so weiter gearbeitet. Und manchmal dauert das Laden von diesem Video extrem. Das hat man ja auch schon mal im Tennis gesehen, ne? Wenn irgendwie so eine Netzberührung oder irgend sowas oder ob der Schläger auf der anderen Seite war bei einem Volley, dass das dann manchmal 45 Sekunden oder so dauert. Und genau so eine Situation gab es gestern auch. Und der slowenische Gegner von Patrick Franziska, selbst ein Weltklasse-Spieler, und die kennen sich, deswegen bin ich darauf gekommen, sehr, sehr gut, weil die in Saarbrücken sehr, sehr viele Jahre zusammen Bundesliga gespielt haben, hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass das bis zu einer Minute gedauert hat und stand irgendwie 7-8 und danach stand es innerhalb von 10 Sekunden 7-11 oder so. Oder 8-11. Und er kam mit dieser Situation gar nicht klar. Und das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und da denke ich mir immer, es ist krass, wie unter dieser mentalen Belastung in so einer Ausnahmesituation, wenn dann was Außerplanmäßiges passiert, die Spieler so unterschiedlich reagieren und teilweise ja einfach die Nerven verlieren. Muss denken. Thema Nerven verlieren. Ich hatte es ja eben schon mal angedeutet. Hast du den Kollegen Tristan Boyer gesehen und das Video?
Ja, es
Der ist nämlich richtig ausgerastet. Der wäre wahrscheinlich bei deinem Spiel auch steil gegangen.
ist ja nicht das erste Mal, dass der Kollege auffällig geworden ist.
Ah,
Also
okay, ich
das
kenne ihn
war
gar nicht, deswegen.
ja super Spieler, ne? War Ende letzten Jahres noch knapp, also fast unter den ersten 100, 106 positioniert. Und da ist schon ein Video rumgegangen, das war im Oktober. auch in Südamerika. Das war jetzt in Italien, aber in Südamerika, da hat er den Schläger so zerlegt auf dem Weg zum Seitenwechsel. Du konntest den Schläger nur noch irgendwie so als Kescher identifizieren. Er hatte nichts mehr mit dem Tennisschläger zu tun. Und ja, jetzt hat er ja, du sprichst es an, er muss schon eine Warning gehabt haben, weil er hat das Break im zweiten Satz bekommen zum 5-6. Den ersten Satz hat er verloren. Kriegt das Break zum 5-6 im zweiten und zerlegt seinen Schläger aber lehrbuchartig und bekommt dann im Seitenwechsel den Hinweis vom Schiedsrichter, ja, ich muss leider nach dem Rulebook gehen. Das war deine nächste Warning, du bekommst jetzt einen Spielabzug. Und damit war das Match vorbei. Und danach ist er auch nochmal gut steil gegangen, hat nochmal seinen Unmut kundgetan. Ich glaube, nochmal einen Schläger, so wie ich es gesehen habe im Stream, nochmal einen Schläger aus der Tasche geholt, den auch nochmal zerlegt. Das war jetzt beim Challenger in Francavilla in Italien. Und ja, passend dazu ist er jetzt auch in der Rangliste auf 332 abgefallen. Und es ist natürlich schon ein Stück, wenn du vor ein paar Monaten noch um Top 100 gekämpft hast und jetzt aus den Grand Slam Qualis raus bist. Das sorgt natürlich auch mental für eine ja wahrscheinlich eher angespanntere Situation. Und da hat er mal seinen Frust richtig rausgelassen.
Verstehe. Ihr dürft eigene Fragen einreichen unter patreon.com/advantagepodcast ab dem 2-Euro Pledge. Und das haben einige heute auch getan. Petra, Stammgast in den Fragen hier, hat an dich gerichtet gefragt, wie geht es jetzt für dich nach Asien weiter mit der dem Zusatz, jetzt muss ja wohl auf Sand ran, oder? Hamburg und Stuttgart, gibt's da eine Chance, dich zu sehen?
Nee, ich habe noch einen Weg gefunden, dem Sand aus dem Weg zu gehen. Also ich komme zurück jetzt in ein paar Tagen und habe dann 10 Tage in Deutschland und gehe dann nochmal für 2 Turniere auf Hardcourt nach Amerika. Und deswegen wird das mit den großen Turnieren in Deutschland nichts, weil ich stehe auch aktuell einfach nicht hoch genug, um damit planen zu können.
Verständlich. Und in Amerika ist zumindest das WLAN besser.
Ja, mal schauen. Wir sind in Texas.
Zumindest sollte es eigentlich darf man sich als Deutsche nicht über WLAN und Internet aufregen, aber anscheinend schon. Wobei, das würde mich mal als Journalist interessieren, wie restriktiv ist China so wirklich in Einschränkungen von Internetfreiheit und so? Ich war noch nie in China.
Ja, also die...
Wenn du jetzt was sagst, weiß ich nicht, wird das Internet dann komplett abgeschaltet?
Ich komme nicht mehr raus aus dem Land. Nee, aber ja. Eigentlich hast du hier gute Verbindungen, nur wenn du auf die Seiten gehst, die du halt besuchen willst, wie Instagram, YouTube und Google, Google Maps und so, das funktioniert eigentlich alles nicht. Gar nicht. Aber ich habe hier so einen SIM-Karten-Provider. Du kannst eine eSIM mit einer App kaufen und das habe ich gemacht und da funktioniert tatsächlich alles und ich kann mit meinem Handy einen Hotspot geben, also viele gehen dann den Weg über ein VPN, aber das wird auch in China sehr, sehr viel blockiert, das geht auch nicht mehr so leicht und ich habe irgendwie total Glück gehabt und kann alle meine Apps ganz normal nutzen, aber auf normalem Wege, wenn man jetzt nicht so ein Glück hat und das zufällig macht wie ich, dann ist man hier eigentlich total aufgeschmissen. Gibt ja auch kein englisches Fernsehen, gar nichts. Also es wäre schon ein bisschen Fahrt, so auf dem Hotelzimmer die ganze Zeit.
Verstehe. Du, sag mal, ist das eigentlich die erste Folge, seit meine Tischtennissaison zu Ende ist?
Ja, natürlich. Müsste ja. Die ganzen Feiern, die jetzt waren bei dir, waren jetzt in den letzten Tagen.
Weil Petra hat sogar an mich auch gefragt, an den Tischtennisspieler immer noch im Aufstiegsrausch, welche Turniere vor Ort sind geplant. Petra, was meinst du damit? Meinst du jetzt Weltcup-Turniere im Tischtennis? Soll ich nochmal angreifen oder als Bezirksligaspieler? Tatsächlich sind wir aufgestiegen. Und die Leute, die mir auf meinem privaten Profil in Instagram folgen, denen ist das eventuell nicht entgangen, weil ich unsere ich habe den Aufstieg abgewartet tatsächlich und dann bewusst unsere Instagram-Seite gepusht, weil ich da hochgehen will mit den Followern, auch um den Verein bekannter zu machen hier im Rheingau und dann auch gegenüber Sponsoren ein bisschen bessere Karten zu haben. Deswegen habe ich da extrem viel gepostet, aber wir sind natürlich alle sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat, Meister geworden zu sein und aufgestiegen zu sein. Und es hat auch actually, Wally, ich weiß nicht, wie das im Profi-Tennis ist, aber niemand von den Konkurrenten und auch kein einziger Verein aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gratuliert.
Ja, das wird im Tennis auch nicht passieren, glaube ich. Also man schreibt dann vielleicht mal einem Spieler, den man persönlich halt besser kennt und eine Connection hat, aber dass sich jetzt irgendwie ein Verein meldet, einem anderen Verein, ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen, aber ich kann es auch nur aus Spielersicht beurteilen.
Ja, ich glaube tatsächlich, also für die vielen, die auf Amateursport, auf Amateurniveau Sport machen oder vielleicht sogar in Verantwortung sind, es geht sehr, sehr leicht, in Missgunst zu fallen. Also ich kann das sogar aus Sicht eines Vorsitzenden total verstehen, weil ich zum Beispiel jetzt in den letzten 4 Jahren noch aktiv andere Spieler angesprochen habe, sehr viel tue und mache, umtriebig bin und sogar auch mit unseren zweiten, dritten, vierten Mannschaften teilweise, wenn ich Zeit habe, zu Auswärtsspielen fahre und dann auch coache und meinen Spielern helfe. Und jetzt versuch dich mal in so einen Spieler aus der ersten Kreisklasse oder Kreisliga reinzusetzen. Plötzlich sitzt da so jemand und coacht gegen dich. Das gibt's in diesen Ligen gar nicht. Oder nicht gegen dich, aber er hilft dem anderen Spieler. Alleine schon das führt zu mentalen Ausrastern und so weiter. Also ich bin wirklich nicht der beliebteste im Kreis, das weiß ich auch mittlerweile, aber ich stehe auch voll dazu, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und wir haben auf jeden Fall mehr Profispieler im Tennis gratuliert als Amateur-Tennisspieler. Ich nenne aber keine Namen. Und vielen Dank, Petra, für die Glückwünsche und ich freue mich riesig auf die Bezirksliga. Und ich werde natürlich bei den French Open vor Ort sein, die schon bald sind. Am Donnerstag in 2 Wochen geht's für mich los. Also morgen in 2 Wochen. Genau. Heute ist Mittwoch, richtig? Ja, genau. Morgen in 2 Wochen geht's los. Bis der letzte Deutsche ausscheidet, wie immer. Und fürs ZDF auch, TV und ansonsten ganz normal schreibend. Und US Open sind gerade am sich entscheiden, ob das was wird. Und Wimbledon ist die rechte Situation mit Amazon ein bisschen schwieriger. Da möchte ich und kann aber nicht so ins Detail gehen. Das erstmal soweit zu meinen Turnieren. Kommen wir zum Profi-Tennis, zum Damen-Tennis, beziehungsweise ist ja ein Combined-Event in Rom, Wally, das Masters 1000, das letzte Sandplatz-Masters vor den French Open. Wir wollen ein bisschen über Damen-Tennis sprechen und am Rande dieses Masters-Turniers hat Emma Raducanu für, in Anführungszeichen, Schlagzeilen gesorgt. Aber es ist eine Situation, die ich als Journalist auch so in 10 Jahren noch nicht erlebt habe. Vor allem, weil ich mich ja immer beschwere, wie durchgetaktet und vorhersehbar alles immer ist. Emma Raducanu hat gestern ihre Pressekonferenz vor dem Turnier gegeben, in Rom, physisch präsent, ganz normal. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der vor Ort war, in dieser Pressekonferenz saß. Da hat sie unter anderem gesagt, wie sehr sie sich auf das Turnier freut und auf ihren Auftritt. Und dann war diese Pressekonferenz zu Ende. Und 8 Minuten danach, sagte der Kollege, kam eine Pressemitteilung des Turniers, dass Emma Raducanu das Turnier abgesagt hat. Wally.
Das kann nur ein klassischer Schwächeanfall gewesen sein. Also es wäre mir echt schon peinlich, muss ich sagen. Ja, du bist so heftig aufgestellt, du hast so viele Helfer links und rechts, ein krasses Team, bist ein absoluter Weltstar und dann setzt du dich irgendwie in eine PK, sagst, du freust dich zu spielen und zurück zu sein und 8 Minuten später weiß gar niemand mehr, was du da gerade gemacht hast. Also es wäre voll peinlich.
Ja, es gibt 2 verschiedene Ebenen dazu. Also erstmal die inhaltliche Ebene. In dieser Mitteilung als Grund gab das Raducanu-Team postvirale Syndrome an, eine Krankheit, unter der die Britin dem Vernehmen nach schon mehrere Jahre leidet. Die Symptome sind vielfältig und reichen von chronischer Erschöpfung über Schlafstörungen bis hin zu Belastungsintoleranz und Muskelschmerzen. Und unter anderem deswegen hatte sie auch in der Vergangenheit ja viele Turnierstarts absagen müssen. Deswegen steht es mir fern, jetzt das zu beurteilen und schon gar nicht, dass wir uns darüber lustig machen wollen, aber rein der Fakt natürlich, der zeitlichen Abfolge, und ihr sitzt jetzt einfach mittlerweile erfahrener Tennisjournalist, aus der Sicht das zu bewerten. Du hast mich ja auch vorhin mal gefragt, kurz im Vorgespräch, also da muss ja irgendwo eine Kommunikationslücke gewesen sein, weil es ist so, also es gibt die Turnierverantwortlichen in Rom, dann gibt es bei den Damen und bei den Herren jeweils WTA und ATP Pressesprecher, die Spielerinnen und Spieler, du weißt das, Wolli, begleiten auf Schritt und Tritt zu jeder Medienverpflichtung und natürlich auch in die PK. Und dann gibt es die Agenten und das Team von Emma Raducanu. Und da muss ja, und sowohl sie, man kann sie auch nicht aus der Verantwortung rausnehmen, da muss ja gar keine Kommunikation oder die übelste Misskommunikation stattgefunden haben. Weil sowas, also die Agenturen haben sogar darüber berichtet, ist ja negative Publicity im höchsten Ausmaß, die sowieso schon in ein Rollenbild von ihr fällt, das ja nicht gut ist in die Außendarstellung. Da konnte ich auf jeden Fall nur mit dem Kopf schütteln. Eine gute Nachricht gibt es dann aber von ihr trotzdem mal. Kurz vor dem Turnier in Rom wurde nämlich bekannt, dass sie nun doch wieder an der Seite von Andrew Richardson arbeitet. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer unter euch, weil mit dem hatte sie 2021 die US Open gewonnen. 21, Wally, das sind 5 Jahre fast.
Ja, ist Wahnsinn. Du hast es jetzt schon wieder so seriös eingeordnet als Journalist.
Ich bin eine Maschine.
Ja.
Eine journalistische Maschine.
Ja, aber um nochmal meinen Punkt zu verteidigen, wenn du rausziehst und du hast das ja jetzt, du hast da Symptome vorgelesen, das klingt dann immer so ernst, dann musst du es aber auch einfach so kommunizieren und rausschicken. Also du musst kommunizieren, ey, ich weiß, es klingt mega komisch, aber ich habe vor 8 Minuten habe ich mich noch super gefühlt, oder weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwas passiert und das schaffst du gar nicht in 8 Minuten. Guck mal, ich brauche 8 Minuten für diese Antwort. Das macht's halt so komisch. Und wenn du kannst.
Ja, Wolle, ich weiß doch, ich wollte nur die Krankheit nicht ins Lächerliche ziehen. Die Situation an sich ist natürlich ultra lächerlich. Also wenn du deutlichere Worte von mir willst, ich bin natürlich hundertprozentig auf deiner Seite.
Nein, will ich nicht.
Und es ist an Lächerlichkeit medial nicht zu überbieten. Vor allem, sie ist immer noch, du hast sie als Superstar bezeichnet, das finde ich sogar ein bisschen überhöht. Aber sie ist natürlich in Großbritannien immer noch eine Marke und die britischen Medien achten extrem auf sie. Und gerade deshalb muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und das passt, wie gesagt, in ein Gesamtbild von ihr, das alles andere als gut ist. Aber wer da jetzt wie einen Fehler gemacht hat, also sie muss ja da auch aktiv beteiligt sein, weil diese Pressekonferenz war stinknormal. Und sie hat gesagt, sie freut sich auf das Turnier. Das heißt, sie kann das gar nicht gewusst haben. Also ich weiß nicht, wer da der Entscheidungsmacher ist, aber ja, das hinterlässt mich ein bisschen ratlos zurück.
Genau, also wenn man, finde ich, so schnell danach rauszieht, dann ist es einfach ganz komisch, ohne weitere Erklärung. Und ich glaube halt nicht, dass es dann aufgrund der Erkrankung war. So, einfach, weil es zu schnell wieder kam.
Ja, fair enough. Beim letzten Masters-Turnier sind ja alle Top-10-Spieler in der Damen relativ früh ausgeschieden, außer Mira Andreeva, die im Finale gegen Marta Kostyuk verloren hat. Die hat in Madrid ihr erstes Tausender gewonnen und damit ein Ausrufezeichen gesetzt. Kostyuk war als damals 15-jährige Wolli im Australian Open Achtelfinale bei meinem allerersten Grand Slam vor Ort 2018. Das ist so meine Verbindung zu Marta Kostyuk. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln wird. In Rom haben wir 4 Deutsche im Hauptfeld. Laura Siegemund spielt gegen Belcek, Tatjana Maria gegen Linette, Eva Lys gegen Katie Bolter und Tamara Korpatsch gegen Sierra. Das lese ich deshalb vor, weil wir uns kurz nochmal von Rom wegbeamen nach Wiesbaden in meine Heimat, 25 Autominuten entfernt nach Wiesbaden-Neuenstadt. Da findet seit Jahren immer ein 100er ITF der Damen statt, bei dem ich natürlich Besuche abstatte. Habe ich auch vergangene Woche gemacht. Habe unter anderem Jule Niemeyer zugeschaut, die schon Satz und Break vorne war, zum Match servieren durfte, zweimal das nicht bei sehr windigen Bedingungen auch nicht zumachen konnte, Probleme mit dem eigenen Aufschlag hatte, den Tiebreak verlor und dann wurde das Spiel wegen Dunkelheit im dritten Satz abgebrochen. Und am nächsten Tag war ich nicht da, im dritten Satz hat sie dann verloren. Die ersten anderthalb Sätze waren auf jeden Fall schon durchaus positiv und ein Schritt in die richtige Richtung von all dem, was ich so gesehen und gehört habe bei ihr. Aber da will ich jetzt gar keine Ansagen machen oder so, aber es wird auf jeden Fall noch Zeit brauchen und ich weiß auch nicht, in welche Richtung das genau geht in den Ranking-Positionen. Aber nach Tennis Deutschland hier raus in dem Podcast kann ich nur sagen, dass man da jetzt keine große Erwartungshaltung haben sollte, dass sie innerhalb weniger Monate wieder dahin zurückkommt, wo sie mal war. Falls das wieder so passiert, top. Man hat immer noch gesehen, dass so, wenn sie ihre harten Schläge ansetzt, dass sie dann ihre Gegnerin überpowert. Aber ja, da sind schon noch große Schwankungen drin. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich wünsche ihr natürlich nur das Beste, egal ob das im Profitennis auf dem allerhöchsten Niveau geschieht. Aber Hauptsache, dass es ihr privat und mit ihrer Stoffwechselkrankheit, die sie auch öffentlich gemacht hat, da bestmöglich geht. Und du bist ja auch gut mit ihr, da schließt du dich ja sowieso an. Sprechen wollen wir über Noma Noa Akuque, die das Turnier gewonnen hat und 100 Punkte bekommen hat und damit jetzt auf knapp 165 wieder steht. Nach ihrem Turniersieg, und das wollte ich eben bei Emma Raducanu sagen, beziehungsweise nach ihrem Finaleinzug in Hamburg, und das war mittlerweile, ist auch schon 3 Jahre her, Wally, 2023, das ist ein Wahnsinn. Das kommt mir so gefühlt wie 1,5 Jahre her. Da stand sie damals im Finale, jetzt ist sie 22 und steht wieder kurz vor ihrem Karriere-High. Damals stand sie knapp über 140. Es ist ihr insgesamt 3. ITF-Sieg dieses Jahr und es ist noch nicht offiziell bestätigt, Wolli, aber ich habe mir sagen lassen, dass sie seit geraumer Zeit wieder mit Benjamin Ibrahim Sadeh zusammenarbeitet, mit dem sie früher zusammengearbeitet hat, bevor er ein Angebot 2023 genau in diese Hochphase von ihr angenommen hat, damals von, du erinnerst dich, von Dominic Thiem. Genau. Und jetzt wohl wieder der Schritt zurück nach fast 3 Jahren. Es ist aber noch nicht offiziell bestätigt, aber ich habe ihn auch nicht selbst erreichen können, aber es soll wohl so sein, was ich so gehört habe. Und Ibrahim Sadeh hat ja zwischenzeitlich nach dem Thiem Anfang 24 nach den Australian Open ihn entlassen hat, unter anderem mit Wawrinka und Rune zusammengearbeitet. Ibrahim Sadeh hat so einen Namen, dass er eigentlich auch immer mal so temporär bei großen Spielern, wenn die Unterstützung brauchen, für ein paar Wochen oder Monate als arrivierter Trainer einsteigt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das sieht ja sehr, sehr gut aus mit ihr, wie das weitergeht. Manchmal, da möchte ich dich mal zu fragen, da reden wir ja oft drüber, du gewinnst irgendwie ein Turnier und fliegst noch am selben Abend, das hat der Wiesbadener Kurier geschrieben, noch nach Istanbul, um da Quali zu spielen und verlierst dann in der Quali direkt. Es ist immer wahrscheinlich so ein Mix zwischen Euphorie mitnehmen und Erholung, ne?
Ja, total. Das ist eine super schwierige Entscheidung. Ich glaube, die meisten Spieler entscheiden sich dann dafür, den Schwung mitzunehmen und das einfach zu versuchen, weil man hat ja de facto nichts zu verlieren. Wenn es direkt nicht klappt, dann ist man einen Tag später wieder zu Hause. Ist immer eine schwierige Entscheidung, vor allen Dingen, wenn man gut spielt, zu sagen, ja, ich mache jetzt eine Woche Pause. Vor allen Dingen, man hat dann schon gemeldet und alles. Also ist immer eine Abwägungssache. Hier in auf der Asienreise hat Kwon ein Turnier gewonnen, hat dann eine Woche ausgesetzt und ist jetzt zu dieser Woche wieder eingestiegen. Fand ich auch einen smarten Move. Ich meine, der war jetzt auch genug verletzt, braucht man nicht drüber reden. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo das gut geklappt hat. Und wenn es so eindeutig wäre, dass Spieler, die mit einer kurzen Anreise und einem Turniersieg im Rücken immer verlieren würden, dann wird sich das irgendwann auch durchsetzen, dass man das gar nicht mehr macht. Aber dadurch, dass es halt immer wieder Beispiele gibt, wo es dann halt doch klappt, will man sich dann ja diesen Shot einfach immer geben. Und kann ich total nachvollziehen, dass man das auch macht.
Mhm. Ja, jedenfalls Noma mit einem großen Schritt, 100 Punkte tun sehr, sehr gut, hat auf dem Weg zum Titel unter anderem Ella Seidel und Annalena Friedsam geschlagen, in der ersten Runde leider direkt auf Ella Seidel getroffen, die ich selbst einen Tag vorher kurz getroffen habe auf der Anlage, 6-7, 7-5, 6-4, also extrem knappes Match pro Akukoe, ist nur hypothetisch, ne, wenn es eine andere Auslosung gegeben hätte, ob dann beide weit gekommen wären. Insgesamt waren nämlich 20 junge Deutsche mit Quali eingerechnet da am Start, also ein sehr wichtiges Turnier auch für das deutsche Damen-Tennis. Aber Akuke hat zum Beispiel auch Semenistaya geschlagen, die man kennt, und im Finale eine ganz junge 17-jährige Porankova, die auf 275 steht mit 6-2, 7-6. Und jetzt haben wir so ein bisschen diesen Mix, dass sie drei ITF-Turniere dieses Jahr gewonnen hat, Wally, Altenkirchen, wo ich ja letztes Jahr auch mal war, 75er und Helsinki, 50er-Turnier. Und dann immer mal wieder auf dem höheren Niveau versucht, Anschluss zu finden, hat in Stuttgart gegen Alicia Parks verloren in der ersten Runde und jetzt in Istanbul in der Quali. Also sie scheint jetzt in so einer Übergangsphase zu sein, ne?
Ja, ich glaube, sie ist jetzt wieder auf einer Position, wo sie wahrscheinlich hingehört. Du hast es angesprochen, vor 3 Jahren hat sie es schon mal geschafft, dann aber nicht über die konstante Zeit oder die ganze Zeit konstant halten können. Und jetzt hat sie halt das erste Halbjahr echt gut genutzt, um viele Punkte zu machen, weil sie hatte aus dem letzten Jahr nicht viel zu verteidigen. Und jetzt wird man halt sehen, ob sie es schafft, ihre Ranglistenposition zu halten. Ich glaube nicht, dass es jetzt unglaublich schnell Richtung Top 100 gehen muss, ja, weil sie jetzt im zweiten Halbjahr mehr Punkte zu verteidigen hat als im ersten Halbjahr. Das wird sicher ihr Ziel sein, weil sie weiß, mit ihrem Spiel kann sie für total viele Spielerinnen gefährlich werden, vor allen Dingen halt, wenn sie mit Selbstvertrauen spielt, und das bringen natürlich Turniersiege mit sich, aber trotzdem muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass sie jetzt im zweiten Halbjahr dann schon auch den Großteil ihrer Punkte aus dem letzten Jahr zu verteidigen hat. Und deswegen ist es einfach, ja, rein rechnerisch auch schwierig, jetzt ganz schnell große Sprünge in der Rangliste zu machen. Auch wenn ich ihr das auf jeden Fall zutraue, ich wollte es nochmal einordnend sagen.
Okay. Wir wünschen natürlich viel Erfolg auf dem Weg. Sie hatte ja auch beim Abstieg 3 der 4 Einzel gewonnen. Also ist auf jeden Fall ein aufsteigender Prozess. Und ja, nächster große Schritt wäre French Open Quali. Aber 3 Spiele in der Quali zu gewinnen, ist natürlich auch immer schon massiv. Vor allem, weil bei ihr meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen, aber daran werden die natürlich arbeiten. Nicht, dass ich wie so ein Klugscheißer klinge, aber dieses A-Game ist überragend und das B-Spiel ist so ein bisschen dann, wenn es nicht kommt, muss halt einfach an Lösungen gearbeitet werden, wenn diese harten Schläge mal nicht kommen. Wir gehen zurück nach Rom, wo das bestimmende Thema, Wally, ein Streit ist zwischen den Top-Spielern und den French Open, die ihre Schatten vorauswerfen, über das Preisgeld. Es gab eine Vorgeschichte. Letztes Jahr gab es ein Meeting mit den 20 besten Spielern der Welt und also teilweise selbst in dem Meeting oder repräsentiert von ihren Agenten und den Verantwortlichen, wo sich die Spieler beschwert haben, dass der Anteil des ausgeschütteten Preisgeldes zu niedrig ist von den Gesamteinnahmen der Grand Slams. Ihr wisst das, die Grand Slams schöffeln enorm viel Geld Und der prozentuale Anteil, der davon an die Spieler ausgeschüttet wird, aus Preisgeldern, ist prozentual deutlich niedriger als das, was andere Sportler, große Sportler in großen Sportarten bekommen. Natürlich ist das Preisgeld und klingt vor allem für Außenstehende immer noch sehr, sehr hoch und das ist es auch. Und die Spieler, die sich für die Grand Slams qualifizieren, machen auch gutes Geld. Die Spieler, die sich jetzt versammeln wollen, deren Narrativ ist da so ein bisschen, so hat es zum Beispiel auch Coco Gauff ausgedrückt, wir wissen, dass wir schon gut Geld machen, aber so richtig gutes Geld machen wir eigentlich außerhalb der Tour mit Sponsorendeals und nicht im Vergleich, sie sagt es mit den besten Sportlern der Welt, aus anderen Sportlern, nicht über ihren eigentlichen Sport. Klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, wenn man sieht, dass das Preisgeld Volley um 9,5% im Vergleich zu 2025 auf insgesamt 61,7 Millionen Euro gestiegen ist. Das sind 15% des Gesamtgewinns der French Open. Projected Revenue, also das wird ja hochgerechnet, wie viel man ungefähr einnehmen wird. Und wir hatten hier mal ein paar Ausgaben, wo wir darüber gesprochen haben, also zum Beispiel in der NBA und so weiter, da gab es ja in der Vergangenheit auch mal Streiks und so, da sind die so bei über 40% und auch in der NFL und in anderen vergleichbaren Bereichen ist dieser Prozentsatz deutlich höher. Und auf der ATP und WTA Tour ist dieser Prozentsatz bereits bei 22% für die Spieler. Und die Spielerinnen und Spieler empfinden die 15% bei den French Open als respektlos. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Bevor wir ein bisschen mehr in die Details gehen und uns ein paar Aussagen anhören, was sagst du denn dazu als Spieler, der zwischen Ranking-Position 170 und 400 arbeitet, zu dieser Diskussion?
Ja, total schwieriges Thema. Ich finde grundsätzlich, das Allerwichtigste ist, dass das Geld viel zu konzentriert verteilt wird, also im Endeffekt gar nicht verteilt wird und oben viel zu viel ausgeschüttet wird und nach unten zu wenig weitergegeben wird. Und wenn du jetzt nicht bei den Grand Slams mitmachst und an die 200 stehst, da verdienst du halt so viel weniger, als wenn du dann zumindest mal in die Grand Slam Qualis kommst oder dann halt sogar in die Hauptfelder. Ist dann halt ein himmelweiter Unterschied, dass dann eine Spielerin, die zum einen vom Equal Pay profitiert und dann auch noch beim Preisgeld durch ihre Ranglistenposition bei den Top Prozent ist, ja, sich dann nicht glücklich schätzt, dass sie dann zusätzlich noch über Sponsoren mehr Einnahmen hat. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber grundsätzlich geht's, glaube ich, den Spielern halt vor allen Dingen auch um, ja, auch die Kommunikation. Das war ja auch eine Sache, die sich da so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass man da nicht ganz einverstanden ist damit, dass man null einbezogen wird in diese Preisgeldverteilung. Und natürlich, die Spieler finden jede Erhöhung gut, aber ich glaube, sie wollen halt einfach da mehr mit einbezogen werden. Aber du hast es ganz am Anfang schon gesagt, dass da jetzt ein Boykott passiert. Eigentlich, da sind wir so weit von weg, weil es gab die letzten Jahre immer wieder Bemühungen mit der PTPA, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder total verpufft. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt in nächster Zeit was kommt tatsächlich, weil du wirst niemals alle 128 aus dem Hauptfeld unter einen Hut bekommen, weil, und wenn du jetzt noch die Quali-Spieler mit einberechnest, weil da so viele Interessen aufeinandertreten oder ja, aufeinandertreffen und das Nummer 1 bis 10 dann sagen, wir spielen die French Open nicht, weil sie ja über Sponsoren auch genug verdienen, wie sie ja gesagt haben, und das nicht ihre Haupteinnahmequelle ist. Für die Nummer 200 ist es halt unglaublich schwierig zu sagen, ich spiele die French Open nicht, weil es einfach 30% der Jahreseinnahmen sind, so ungefähr. Und diese Einheit und diese geschlossene Entscheidung bis hin zum Boykott, die sehe ich überhaupt nicht. Trotzdem verstehe ich natürlich den Punkt, dass wenn man sich mit anderen Sportarten und an den Zahlen der Ausschüttungsquoten orientieren möchte, das ist die Frage, ob man das überhaupt möchte, aber wenn man dabei ist, dann sind natürlich 14% Ausschüttung von einem Turnier eher wenig, ja.
Es sind zwei Ebenen. Zum einen gab es im März 2025 ein Statement von den 20 besten Spielern unterschrieben. Da stand damals drin, übersetzt, während Roland Garros auf Rekordumsätze zusteuert, erhalten die Spieler daher einen immer geringeren Anteil an dem Wert, den sie mitgestalten. Während andere große internationale Sportarten ihre Führungsstrukturen modernisieren, die Interessen der Beteiligten in Einklang bringen und langfristigen Wert schaffen, widersetzen sich die Grand-Slam-Turniere weiterhin dem Wandel. Die fehlende Konsolidation der Spieler und die anhaltende mangelnde Investition in das Wohlergehen der Spieler, auch in den hinteren Ranking-Positionen, spiegeln ein System wider, das die Interessen derjenigen, die für den Erfolg des Sports entscheidend sind, nicht angemessen vertritt. Das war im März 2025 und jetzt gab es auch wieder zwei Ebenen. Ebene 1, die Spieler und ihre Agenten waren irritiert darüber, dass sie überhaupt nicht informiert worden sind, kontaktiert worden sind oder irgendwie beratend irgendein Call stattgefunden hat von den French Open Executives, bevor das Preisgeldsheet und die Pressemitteilung, die habe ich übrigens auch bekommen, vor 2-3 Wochen rausgekommen ist, und dieser Anstieg im Kontext mit allem, was wir jetzt gerade genannt haben, sei nicht akzeptabel. Das ist die Ausgangsposition. Du hast es ja schon mehr oder minder weggeschoben, dass das niemals kommen wird. Arina Sabalenka gestern auf ihrer Pressekonferenz gesagt, an irgendeinem Punkt werden wir boykottieren die 4 größten Turniere im Sport. Zitat: I feel like that's going to be the only way to kind of like fight for our rights. Let's see how far we can get. If it's going to take players for boycott, I feel like nowadays we girls can easily get together and go for this because some of the things I feel like it's really unfair to the players. I think at some point it's going to get to this. Und Coco Gauff hat ihr dann so zugestimmt und so weiter. Bei den Herren haben sich weniger klar positioniert. Ich hatte es eben schon angekündigt, Coco Gauff hat das dann mehr so auch auf die Spieler in den hinteren Ranking-Positionen gesagt. Sie hat zum Beispiel gesagt, it's not about me, it's about the future and the current players who aren't getting as much benefits as even some of the top players are getting when it comes to like sponsorships and things like that. We are making money off court. When you look at the top 50 to 100, 50 to 200, how much money each slam makes, it's kind of unfortunate where the 200 best tennis players are living paycheck to paycheck, whereas other sports, it's not even a discussion. Ja, also nochmal der Vergleich zu anderen Sportarten. Aber du hast das schon wieder sehr, sehr weit weggeschoben, dass es dazu nie kommen wird, ne?
Ja, zumindest das alle boykottieren. Das natürlich ein Boykott der ersten 10 schon einen riesen Impact hätte, keine Frage. Rein finanziell sehe ich das eher. Auf der anderen Seite sehe ich es auch nicht, dass alle 10 Spieler oder 10 Spielerinnen sagen, mir ist das Thema so wichtig, dass ich mir die Chance auf einen Grand Slam nehmen lasse. So, da ist die nächste Frage. Und deswegen mache ich da mal ein Fragezeichen hinter.
Die Seite Tennis Majors hat in ihrem Vorspann übrigens geschrieben, sie haben keinen offiziellen Namen, kein Press Office und keine öffentliche Plattform, aber das Projekt Red Eye, das er nennt es auf Englisch die Informal Alliance of Tennis 20 Biggest Names is running out of patience with the Grand Slams. Also dann gucken wir mal, was das Projekt Red Eye in Zukunft so fabriziert. Ich fand es auf jeden Fall, vielleicht sagst du auch zu mir wieder, ja Yannick, das ist ein klassisches Medienthema. Und natürlich sind auch die großen Medien gestern vor Ort, allen voran die New York Times, drauf angesprungen und haben darüber berichtet. Und vielleicht wird es auch niemals dazu kommen. Ich kann mir das auch nur ganz, ganz schwer vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das nicht richtig weggehen wird. Und mal gucken, wie das weitergeht. Aber so ein Komplettboykott von den Top Ten kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es auch die einzige Chance, wie Alexander Zverev dann gegen Jannik Sinner. Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber ich wollte überleiten auf das nächste Thema, das uns Wolli so ein bisschen dauerhaft in diesem Podcast begleitet, ne? Aber es ist auch das Thema aus deutscher Tennissicht dieses Jahr, weil natürlich Alexander Zverev immer so weit kommt, dass er auf Jannik Sinner auch trifft. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Verdienst seiner sportlichen Leistung, der dann ins Negative umgedreht wird irgendwie, ne?
Ja, total. Also für mich ist einfach beeindruckend diese Konstanz und das muss man einfach nur als Erfolg darstellen. Sascha spielt bislang eine sensationell gute Saison mit einer unglaublichen Konstanz und ja, an Jannik Sinner führt aktuell gar keinen Weg vorbei. Natürlich ist es unmenschlich und man weiß gar nicht, wie man ihn schlagen soll. Aber ich würde mich deswegen halt einfach mehr darauf konzentrieren, dass wir einen deutschen Spieler haben, der Woche für Woche eigentlich so weit spielt, wie er nur kann. Und dann halt gegen den Besten ausschaltet oder halt mal, wenn er platt ist, auch mal vielleicht gegen wen anders. Aber das einfach wahrzunehmen, wie cool das eigentlich ist, dass wir jemanden haben, der jede Woche da bis in die absolute Weltspitze vordringt und die Besten fordert. Das ist einfach schon ein Erfolg für sich, finde ich.
Ja, gebe ich dir recht. Und die Zahlen geben Sascha ja auch auf einer Ebene recht. Ja, also zum einen, das muss man sich mal vorstellen, im Kalenderjahr 26 hat Alexander Zverev auf Grand Slam und Masters-Ebene, und das sind ja die Ebenen, auf denen er sich am meisten bewegt, kein Einzel verloren gegen Spieler, die nicht Alcaraz oder Sinner heißen. Und gegen Alcaraz und Sinner steht er auf dieser Ebene 0-6 dieses Jahr. Das war jetzt die 9. Niederlage in Serie gegen Jannik Sinner. Das ist der negative Ausdruck des Ganzen. Wenn man es positiv lesen will, war er jetzt bei 5 Masters-Turnieren in Serie im Halbfinale und erstmals erreichten 2 Spieler bei 5 Masters-Turnieren in Serie überhaupt das Halbfinale. Schon der Einzug beider ins Viertelfinale war das erste Mal seit 15 Jahren, dass das 2 in Folge gelang. Das heißt, das ist ja eine Konstanz, die an den Tag liegt, die aber auch nicht neu ist, Wolli. Darüber haben wir auch schon oft genug geredet. Ja. Und was ich so... Du hast ja meinen Text gelesen vor 2 Wochen nach den BMW Open in der FAZ, ne? Und der Tenor war ja, er arbeitet an seinem Spiel und das ist vielleicht die einzige Chance, mit dem offensiveren Geist eine Chance zu haben. Du hast mich da ja insofern ein bisschen eingebremst, dass man dem Ganzen ja eine ganz, ganz lange Entwicklungszeit geben muss. Und ich habe dann entgegnet, ja, aber mit diesem Spiel gibt er sich dann vielleicht ein längeres Zeitfenster von vielleicht, wenn er verletzungsfrei bleibt. Man muss immer bedenken, er hatte diese krasse Knöchelverletzung. Er ist jetzt 29 geworden, also er hat vielleicht ein Zeitfenster von 2 bis 6 Jahren, je nachdem, wie sein Körper mitspielt. Also vielleicht auch länger, aber ich will einfach nicht den Maßstab setzen, dass jeder mit 35, 36, 37 noch so Tennis spielen kann wie Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Das ist nicht normal, dass das so krass ist, ja. Also er hat jetzt vielleicht noch ein längeres Zeitfenster. Was mich so ein bisschen, also ich habe das Finale gesehen, ja, und das war natürlich tough mit anzuschauen, Olli. Ich weiß nicht, ob du was sehen konntest.
Nee, leider nicht.
Ja, okay, hast auch nichts verpasst. Das Spiel war in unter einer Stunde vorbei. Nach 15 Minuten stand es 0-5. Es war so das, was man Alexander Zverev in jungen Jahren mal vorgeworfen hat, wenn was nicht läuft, dass dann so, also es war wirklich ganz, ganz klassisch, so die Schultern sind so in sich zusammengezackt, die Körpersprache, also es gab kein Aufbäumen. Boris Becker hat das auch kritisiert, von wegen hier kein Aufbäumen und so weiter. Also es ist natürlich so, dass Sinner komplett in seinem Kopf war und Sinner das dann auch durchgezogen hat und Sascha da dann nach den ersten zwei, drei Breaks auch gar nicht mehr dran geglaubt hat und dann auch einfach wahnsinnig schlecht gespielt hat und auch danach gesagt hat, er hätte an dem Tag gegen wahrscheinlich jeden Spieler verloren, aber der hat dann zum Beispiel auch seinen One-Two-Punch dauernd ins Ausgehauen, ja, also guten ersten Aufschlag, die erste Aufschlagquote zum Beispiel war bei über 70%, also vollkommen in Ordnung, aber Sinner absorbiert halt den Aufschlag, liest ihn gut, bringt die Returns gut zurück und setzt ihn dann halt so unter Druck, dass da Fehler passieren und dann hat er komplett den Kopf verloren. Ich will auch gar nicht so sehr in die Analyse gehen. Was mich mehr überrascht, Wolli, ist die Härte, mit der die internationale Medienwelt auf ihn eingedroschen hat. Also die L'Équipe zum Beispiel in Frankreich hat ihn extremst kritisiert und einen Redakteur geschrieben, also genau das Gegenteil von mir, dass da überhaupt keine spielerische Entwicklung zu sehen ist, dass er gar nicht gewillt ist, etwas zu ändern und dass das auch menschlich sei, weil er ja gegen alle anderen schlägt, alle anderen gewinnt, super viel Geld verdient und sich so ein bisschen in seiner Rolle als Nummer 3 der Welt einfach ergibt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, auf welcher Basis dieser Artikel entstanden ist. Nur anhand dieses Finals kann man das natürlich so schreiben. Aber wenn man alle Elemente kennt und weiß, dass er sich mit seinem Spiel auseinandersetzt und so weiter, da in dem Text stand auch drin, ja, er hat alle Trainer, die was ändern wollten, entlassen und er geht nicht weg von seinem Team und Wohlfühlzone, bla bla bla. So. So, und solche Artikel, nicht so ganz so krass wie der von L'Équipe, der war schon die Speerspitze, aber ich habe viel davon gelesen. Und ganz interessant fand ich auch, Wolli, die Aussagen von Toni Nadal in einem Radiointerview, dass es auch in die deutschen Medien geschafft hat. In Radio Estadio Noche. Wer kennt es nicht, ne?
Ja, ich nicht.
Jede Woche.
Ich nicht.
Ich auch nicht. Aber Toni Nadal ist bekannt dafür, in so Radiosendungen in Spanien aufzutreten. In Spanien gibt's auch, bevor es Podcasts gab, so wöchentliche Sportradiosendungen, die sehr, sehr bekannt sind. Sowas gibt's in Deutschland gar nicht. Es gab ja mal dieses Sportradio in Deutschland, das leider nicht überlebt hat. Eigentlich eine tolle Sache. Da hat er unter anderem gesagt, ein Finale zwischen der Nummer 3 und der Nummer 1 der Welt, das in unter einer Stunde endet, ist ungewöhnlich und jetzt viel interessanter. Mit Blick auf das Match erinnerte sich Toni Nadal an eine Unterhaltung, die er in der Vergangenheit mit Zverev geführt hat. Klammer auf, ihr erinnert euch, es gab ja diese Trainingswoche auf Manacor. Und Sascha wollte ja, dass Toni Nadal sein Trainer wird und auch mit ihm reist. Zitat: Ich habe ihn damals gefragt, gegen wen er lieber spielt, Sinner oder Alcaraz. Er hat gesagt, Alcaraz. Für Zverev, so erinnerte sich Nadal an den Austausch, Zitat, ist Sinner praktisch unschlagbar. Ja, und ähnliche Worte hatte Sascha dann auch nach Madrid in der Pressekonferenz gegeben. Er hat gesagt, es gibt im Moment eine große Lücke zwischen Sinner und allen anderen. Es ist ganz einfach, ich bin ja nicht der Einzige, der gegen ihn verliert. Ich verliere bloß häufiger gegen ihn, weil ich es jedes Mal bis zu ihm schaffe. Es gibt auch eine große Lücke zwischen Carlos Alcaraz, mir, vielleicht Novak Djokovic und allen anderen. Ich glaube, es gibt im Moment zwei Lücken. Ja, so. Das sind so ein bisschen die Stimmen und Thesen. Wolli, was fangen wir jetzt damit an?
Erst war ich gefragt, ob bei der L'Équipe der Tennis-Reporter ausgefallen ist und einer einspringen musste aus einem anderen Bereich, weil...
Also es war auf jeden Fall nicht Quentin, der ist genauso alt wie ich. Der hat das aber allerdings auf Twitter bzw. X geteilt. Und ich habe das ja auch schon mal hier erwähnt. Alexander Zverev hat praktisch in der internationalen Sportwelt oder in der Tennisbubble null Kredit. Also wenn der was gut macht, dann wird das berichtet und wenn was schlecht läuft, kommt Kritik ganz, ganz schnell und auch Häme ist sehr schnell da. Und wenn ihr mich fragt, warum das so ist, dann hat das immer noch mit den jungen Jahren von Alex Zverev zu tun, seinem teilweise Verhalten außerhalb der Plätze in der Medienwelt, wo er einigen sehr schlecht begegnet ist, und natürlich auch diese Off-Court-Themen, die medial ja jahrelang im Raum standen und dann gerichtlich und außergerichtlich bearbeitet und beendet wurden. Das alles hat zu einem Gesamtbild geführt, das gegen das er jetzt mit 29 Jahren und gereift gar nicht ankommen kann. Und aus journalistischer Sicht, ich habe das ja auch alles mitbegleitet und ich habe diese Situation im Positiven wie im Negativen ganz oft auch mitbekommen, bleibt mir nur zu sagen aus journalistischer Sicht, dass man diese Sachen immer voneinander trennen muss. Das heißt, man kann nicht seine persönliche Gefühlswelt gegenüber einem Menschen in die Sportberichterstattung oder generelle Berichterstattung einfließen lassen. Da muss man sich einfach bremsen und neutral Faktenlage berichten. Und ich habe das Gefühl, dass in der Tennisbubble zu viele Leute anhand ihrer persönlichen Gefühle dann urteilen und viel kritischer sind als gegenüber vergleichbaren Spielern in ähnlicher Ranking-Position.
Ja, also es kommt irgendwie so rüber, als würde sich der gar nicht damit befassen, er hätte nur das Match gesehen. Weil es ist ja total konträr zu dem, was wir hier eigentlich Woche für Woche rauf und runter diskutieren und analysieren.
Aber vielleicht sind wir auch auf dem Holzweg.
Na, das sehe ich nicht. Mhm. Also dafür habe ich zu viele Matches gesehen, wo ganz klare Ansätze der Spielveränderung da waren. Und das betont er ja auch selber in den Interviews, also es deckt sich ja. Deswegen war ich so verwundert über den Artikel, weil ich mit dem jetzt irgendwie ja nicht so viel anfangen kann und ich da mir die Frage stelle, wie nah der wirklich dran ist. Und du hast ja auch gesagt, vielleicht hat er jetzt nur das Match beurteilt. Da kann man vielleicht, ja, kann man wahrscheinlich zu so einer Beurteilung kommen. Aber er fragt mich auch, was Toni Nadal da mit so einer Äußerung auch bezwecken will. Bin ich auch kein Fan von, wenn man Gespräche, die unter vier Augen stattgefunden haben, oder dann Gesprächsfetzen, dann irgendwie negativ in der Öffentlichkeit verbreitet, das in Kombination halt mit so einer Niederlage dann einzelne Zitate ja zu veröffentlichen, die dem Spieler dann nicht helfen, weiß ich auch nicht, wem das jetzt nützt, und wirft natürlich, also ich will nicht sagen, kein gutes Licht auf Sascha, das nicht, aber es beeinflusst natürlich die öffentliche Meinung so ein bisschen. Ja, er hat es schon manifestiert, dass er nicht gegen den gewinnen kann, wenn er schon zum Toni sagt, er spielt gegen Alcaraz lieber, hat sich damit abgefunden. Das schlägt natürlich total in diese Kerbe. Aber das sind für mich persönliche Gespräche aus einem Grund. Und ich sehe halt den Mehrwert nicht, sich da jetzt hinzusetzen. Mhm. Und das dann in der Situation, wo es für einen Spieler halt überhaupt nicht förderlich ist, das dann zu sagen, sehe ich jetzt keinen Gewinner.
Ja. Yeah. Aber die Faktenlage ist natürlich 9 Niederlagen in Serie, kein Aufbäumen, ganz schlechte Körpersprache, die letzten 5 Matches keinen Satz gewonnen. Das macht natürlich was mit einem, ne? Also ich weiß auch nicht, also ich kann mich nicht als Journalist und schon gar nicht als Bezirksligaspieler hier hinstellen und sagen, ja, also ein Boris Becker kann das, als sechsmaliger Grand Slam-Sieger, der kann sagen, ja, da müssen die Schultern oben bleiben und dann musst du dich wehren. Und das erwarte ich einfach von Nummer 3 der Welt, dass er sich da aufbäumt. Aus seinem Mindset her kann ich heraus das schon verstehen. Es wirkt einfach auch unglaublich schwierig, die Gesamtsituation. Also ich weiß gar nicht, ob es das im Tennis jemals schon so gab. Ist klar, wir hatten die Top 3, Top 4, und dahinter gab es Spieler, die haben auch den Rest dominiert, aber die haben auch mal gegen andere Spieler verloren. Auf diesem Niveau gibt es gerade diese Lücken. Ich weiß nicht, ob es sowas schon überhaupt mal gab, weißt du, Wolli? Also wie geht man damit um? Ich habe auch das Gefühl, die anderen Gegner, also wenn du dir auch mal Arthur Fies oder so das Halbfinale anschaust und so weiter, gibt es überhaupt momentan Menschen, die einen Tennisplatz betreten mit Jannik Sinner, die daran glauben, dass ich heute gewinne? Oder haben die eher das Mindset, ich will mich heute nicht blamieren, ich muss erstmal ein paar Spiele gewinnen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde, das hatte man in den letzten Jahren halt bei den großen Dreien schon auch das Gefühl, dass sich eigentlich niemand zugetraut hat, die bei den Grand Slams zu schlagen. Aber untereinander schon. Und da gehe ich schon mit Toni einher, wenn er sagt, okay, wenn Nummer 1 gegen Nummer 3 spielt, so wenn das jetzt früher Rafa gegen Nole war oder Nole gegen Roger, da war eigentlich immer was drin. Und was haben die für Finals gespielt? Nicht nur bei Grand Slams, sondern auch permanent bei den Masters-Turnieren. Das waren immer Thriller und das war vielleicht dann 55-45 Match und wirklich in den allerseltensten Fällen ein glattes 6-1, 6-2 ohne Gegenwehr. Und da gehe ich schon mit Toni einher und da gehe ich auch mit dir einher, dass es das in den letzten Jahren nicht so gab. Und gehe ich vielleicht auch mit Boris einher, dass man da auf jeden Fall, dass es wünschenswert wäre, da vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen mehr Gegenwehr zu zeigen und anders mit der Situation umzugehen, um die Gewinnchancen ja zumindest irgendwie nach außen hin erstmal ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber ja, natürlich, du hast es gesagt, das macht auch was mit einem, wie man spielt, wie man verliert, wie man sich verhält auf dem Platz. Und das geht dann irgendwann auch in die Gedanken über, ja, ob man sich das zutraut oder nicht. Und aktuell, bis auf Alcaraz, sehe ich niemanden, der ernsthaft jetzt gerade einfach, weil Sascha es so oft versucht hat in den letzten Wochen, glaube ich auch mit guten Ansätzen teilweise gegen Sinner, dass keiner wirklich in ein Match gegen Sinner gerade geht und überzeugt davon ist, dass er gewinnen kann.
Also ich versuche das nochmal zu ordnen. Es war jetzt auch kein, das klingt so lächerlich, wenn man das Finale erreicht, aber es war jetzt auch kein überragendes Tennisturnier von Alexander Zverev. Der hat sich durch die Spiele so ein bisschen durchgekämpft. Die Qualität ist natürlich da und die muss man auch anerkennen, dass er das überhaupt ins Finale schafft. Also wenn andere Spieler durchschnittlich agieren, scheiden die aus. Punkt. Okay? Also die Wertschätzung ist von meiner Seite auf jeden Fall da. Aber es ist so, dass Alexander Zverev viel weniger konstant auf dem allerhöchsten Niveau agieren kann als Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Das ist keine Schande. Das ist einfach so. Vom Talentlevel her, von der Konstanz her, gibt es da einen Unterschied. Er kann mithalten. Er kann sie sogar besiegen. Da muss aber alles stimmen. Und zum alles stimmen gehört natürlich das Mindset dazu und das Selbstvertrauen. Und jetzt müssen wir schauen, was in Rom passiert. Wenn Jannik Sinner sein Heimturnier gewinnt, hat er alle Masters gewonnen, also ist das Letzte, was ihm noch fehlt. Gibt es wieder ein Finale, trifft er wieder auf Sinner, verliert er nochmal. Novak Djokovic ist wieder dabei, welche Rolle spielt er? Aber es ist jetzt unrealistisch zu sagen, ja, nach all dem, was jetzt passiert ist, wird jetzt Alexander Zverev Rom gewinnen, was er ja schon zweimal gewonnen hat, 19 und 24. Das wäre natürlich der Best Case, um das Narrativ umzudrehen und mit dem größtmöglichen Selbstvertrauen nach Paris zu fahren. Da ist ja immer noch auch Hamburg dazwischen, wo viele mittlerweile davon ausgehen und auch nach meinen Informationen, die ich in München gesammelt habe, dass er das Turnier, sein Heimturnier absagen wird, aufgrund der Belastung, was natürlich für das Heimturnier für die spanische Agentur ein herber Verlust sein würde. Weil, wenn alles normal läuft, wird er mit dieser Niederlagenserie nach Paris gehen und jetzt stell dir mal vor, er erreicht da das Finale und muss dann gegen all diese negativen Sachen ankämpfen und da soll er dann auf einmal die Schulter nicht hängen lassen. Weißt du, was ich meine? Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre so ein Grand-Slam-Finale, das vierte Grand-Slam-Finale, das so ähnlich abläuft. Das mag ich mir gar nicht, also will ich mir gar nicht vorstellen. So.
Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn wir jetzt hier schon rumphilosophieren, was denn, wenn sich dann Jannik Sinner verletzt? Ha! dann haben wir auf einmal den lang ersehnten Grand Slam-Titel aus dem Nichts. Ja, die Frage ist, sind dann alle Diskussionen um die Karriere eigentlich beendet?
Boah, ich sehe schon diese ganzen Diskussionen, wie ja, ist der Titel nichts wert,
ganz, weil es ja, nicht genau, dann hätte er nämlich den Titel.
Die werden so kommen, aber nein, da sage ich dann ganz klar, ein Grand Slam-Titel ist ein Grand Slam-Titel. Aber ja, das wäre so bitter. Wenn er einen Grand Slam-Titel gewinnt, weil die beiden verletzt sind, dann hat er einen Grand Slam-Titel in der Vita stehen und wird für den Rest der Karriere damit konfrontiert. Ja, kannst du aber nochmal einen Grand Slam gewinnen, wenn die beiden da
sind.
Das
wird sich alles weiter.
Also die Diskussionen werden nicht weggehen.
Ja.
Aber man müsste mal nachgucken, wie viele Grand Slam-Turniere die großen Stars gewonnen haben, wenn ihr größter Rivale mal verletzt war. Also sowas kommt ja vor. Aber die haben natürlich dann mehrere Slams gewonnen und ihre größten Rivalen dann halt auch mal auf der größten Bühne besiegt. Aber wir sind jetzt ja hier voll in so hypothetischen Sachen drin. Ich habe nur mal versucht, das Ganze ein bisschen einzuordnen nochmal für euch. Wolli, wir beantworten jetzt hier noch eine HörerInnenfrage und gehen dann in den Patreon-Teil über, wo wir noch drei weitere HörerInnenfragen beantworten dürfen und noch über meinen Abfall im Fantasy Ranking sprechen müssen. Ich bin aus den Top 10 rausgefallen, Wolli.
Ja, das ist endlich. Der Skandal.
Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe auf Landaluze gesetzt und auf wie heißt der Spanier, der länger verletzt war?
Hast du Nadal aufgestellt?
Nadal habe ich aufgestellt. Der Blonde, Davidovic Fokina.
Ja.
Die haben beide nicht abgeliefert. Ja. Egal. HörerInnenfrage von Intra. Ich weiß von Intra und ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe damit zu sagen, dass sie Zverev-Fan ist. Das ist ja auch vollkommen legitim und schön und es hören ja auch wahrscheinlich hunderte von Zverev-Fans zu. Ich kürze das ein bisschen ab, weil sie hat eine sehr lange Nachricht geschrieben. Das ist auch vollkommen okay. Ihr dürft uns so viel schreiben, wie ihr wollt als Patreons und wir sind immer wieder überrascht und dankbar, wie viel Gedanken ihr euch macht. Wie intensiv ihr euch mit den Themen auseinandersetzt. Sie hat eine Frage, Wolli, auch explizit an dich als Profispieler zum Thema Scheduling, also Ansetzung. Sie hat unter anderem geschrieben, dass Jannik Sinner für 4 seiner 5 Matches bis zum Finale nicht vor 5 Uhr angesetzt war, mit Ausnahme eines Matches. Und Zverev dagegen in 4 seiner 5 Matches im ersten oder zweiten Match der Night Session nach 20 Uhr hat spielen müssen. Und ihr geht es darum, wie man dann in der Turnierwoche sich vom Biorhythmus vorbereiten kann auf ein Finale, das schon am Anfang der Woche klar ist, dass das um 17 Uhr stattfindet. Sie schreibt ganz klar, Sinner hatte aus meiner Sicht durch das Scheduling den perfekten Bio- und Spieltrainingsrhythmus für ein Finale um 17 Uhr, während Zverev im Finale nicht wirklich frisch auf den Platz kam und ja auch in seiner PK danach geäußert hat, dass er einfach nur sehr müde und erschöpft ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu beide eure Einschätzung abgeben könntet und Wolli auch nochmal darauf eingehen könnte, wie sich die verschiedenen Uhrzeiten auf die Platzverhältnisse, Absprungverhalten des Balles, Timing etc. auswirken und ob es aus deiner Sicht easy oder schwierig ist, plötzlich um 17 Uhr spielen zu müssen, wenn man vorher in 4 Night Matches hintereinander gespielt hat. Danke und viele Grüße, Indra.
Ja, also ein Vorteil ist es, um das mal vorwegzunehmen, sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass Sinner hier irgendwie bevorteilt wurde, sondern es wird sicher genug Turniere geben, wo der Turnierrhythmus genau andersrum gewesen ist und es ist schon auch gang und gäbe, die verschiedenen Sektionen in der Auslosung zu gleichen Uhrzeiten spielen zu lassen. Weil der nächste Gegner von Jannik Sinner am nächsten Tag muss eigentlich zu einer ähnlichen Uhrzeit spielen wie er, ebenso für Zverev. Und da die in 2 unterschiedlichen Hälften sind, ist es total normal, dass die eine Hälfte halt dann konstant eher am Anfang des Tages spielt, bis in den Nachmittag rein und die zweite Hälfte dann vom Nachmittag bis in den Abend. So eine Entscheidung, welche Hälfte anfängt, das ja machen Supervisor und Turnierdirektor eigentlich zusammen. Da spielt dann das Fernsehen mit rein. wann die ihre Partien haben wollen. Und da sind halt einfach viele, die das am Anfang vom Turnier mitentscheiden. Und das kann man eigentlich auch so ein bisschen mit einem Münzwurf vergleichen, weil es von vornherein jetzt nicht feststeht, dass beispielsweise in Rom jetzt die obere Hälfte immer vormittags spielt und die zweite Hälfte am Nachmittag. Dann, dadurch, dass das Finale halt um 17 Uhr war, würde ich schon sagen, dass es ein Vorteil ist für Sinner, weil der eigentlich jeden Tag perfekt zur gleichen Uhrzeit gespielt hat. Das ist absolut optimal, dass die halt innerhalb von einer Woche tauschen, also dass Zverev dann halt vor Sinner spielt, habe ich ja gerade schon gesagt, geht zum einen nicht, weil die Sektionen gleich bleiben müssen und wenn du an einem Tag spät spielst, kannst du eigentlich nicht früh anfangen. Erstmal wegen Regenerationszeit, Regeln und natürlich auch wegen Unverständnis. Du bist das zweite Mal auf dem Platz vor einem, der sein Match vor dir beendet hat. Das geht eigentlich auch nicht. Und dann zu den Bedingungen ist natürlich von Turnier zu Turnier ein bisschen unterschiedlich, wie stark die Bedingungen schwanken können, aber dass sie schwanken, definitiv. Man weiß, wenn es heiß ist, untertags, sind die Plätze und die Bälle grundsätzlich schneller, der Ball geht schneller durch die Luft, der Absprung ist ein bisschen höher, die Spieler bespannen dann auch ein bisschen anders, meistens halt dann ein bisschen härter, und andersrum ist es halt so, wenn du dann abends spielst, kann es halt sein, dass es abkühlt, Bälle sind schwerer, manchmal ein bisschen luftfeuchter und ist das Spielgefühl definitiv anders, kann auch mal Matchverhältnisse tatsächlich ein bisschen drehen, also dass es vielleicht gegen den einen Gegner wirklich besser wäre, tagsüber zu spielen und dem die kälteren, langsameren Bedingungen, auch wenn es nur ein paar Grad sind, allein schon wenn die Sonne weg ist, das macht ja auch schon was aus, dass die dann mehr liegen. Deswegen absolut berechtigte Frage, in dem Fall würde ich sagen, alles korrekt, glaube auch nicht, dass da jemand bevorteilt wurde, und am Ende auch ein Vorteil für Sinner und schon ein kleiner Nachteil für Sascha.
Vielen Dank, Intra, für deine Frage und vielen Dank für deine Einschätzung, Wolli. Ich maß mir da nicht an, noch was zusätzlich sagen zu können. Du hast das perfekt beantwortet aus Profi-Spieler-Sicht. Die weiteren Fragen von Patreon werden wir gleich im Extra-Teil beantworten. Wie gesagt, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr den Extra-Teil dann hören und alle anderen Extra-Teile. Wir haben immer eine Thematik in ein paar Minuten, zwischen 5 und 15 Minuten extra. Wenn ihr das Abo monatlich abschließt, was ihr monatlich kündigen könnt, könnt ihr auch alle Extra-Folgen nachhören. Die sind teilweise auch zeitlos. Und alle langen Interviews, die ich früher geführt habe, ihr wisst, das früher waren 65% for free und dann immer noch ein Extra-Teil da. Das nur mal so für euch auch noch als Zusatzinfo. Und hier im öffentlichen Teil möchte ich auch Ehre wem Ehre gebührt sagen, dass die letzte Woche in unserer Fantasy League auf Advantage-Podcast and Friends bei fantasy.atptour.com Simon P. gewonnen hat, die Wochenwertung. Und in der Gesamtwertung, und das freut mich besonders, führt der Flo Rindelbacher. Den habe ich schon mehrmals auf Turnieren kennenlernen dürfen. Und der schickt mir immer Screenshots von den Auslosungen, wenn die rauskommen, und analysiert dann und so weiter. Das ist genau das Mindset, was man haben muss, um da oben zu stehen. Und er steht da oben. Deswegen möchte ich ihn hier einmal erwähnen. Jetzt mit 9046 Punkten. Und ich bin von den Top 10, ich war, glaube ich, was war ich, Vierter oder Fünfter, bin ich auf Platz 12 mit einer ganz schlechten Woche abgerutscht. Ja, hab jetzt 1.500 Punkte Rückstand. Muss mich wieder zurückkämpfen. Das der Vollständigkeit halber, mehr dazu gleich im Extra-Teil. Und das letzte Wort gebührt wie immer Wolli.
Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer Danke zu sagen. Danke, dass ihr auf die nächste Folge gewartet habt. Wir haben alles getan, um das schnellstmöglich für euch zu realisieren. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, uns verfolgt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, noch eine schöne Restwoche und ciao, ciao.